ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Der Winter in Norddeutschland ist ja vor allem dieses Jahr relativ trist und grau, so empfinde ich das zumindest. Aber zumindest eure Gärten müssen das nicht sein. Genau darum soll es heute gehen in der Folge von Alles Möhre oder was, dem Gartenpodcast des NDR in Niedersachsen. Den hört ihr ja alle zwei Wochen frisch in der ARD Audiothek. Wir sind mal wieder unterwegs und zwar im Berggarten in Hannover. Der Berggarten, der gehört ja zu den Herrenhäuser Gärten und ist eine sehr bekannte barocke Gartenanlage.
Und im Berggarten stehen natürlich viele, viele Gehölze und Stauden und darunter sind auch zahlreiche Winterblüher und Immergrüne, die diese Jahreszeit mit bunten Blüten oder dauerhaft grünen Blättern so richtig verschönern. Und vielleicht ist auch für euren Garten oder Kübel auf dem Balkon irgendwas dabei von dem, was wir hier heute uns ansehen und über das wir sprechen. Ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Hannover und gärtnere so ein bisschen bei mir hinterm Haus. So, naja, bald geht's los, dann kommen so die ersten Kulturen wieder raus. Und auch die Heidelbeeren werden wieder im Kübel an die richtigen Stellen gerückt, aber das dauert noch ein bisschen.
Ich bin Martina Witt, auch Redakteurin beim NDR in Hannover. Ich gärtner auch ein bisschen hinterm Haus, meist leider mit nicht ganz so viel Sonne. Und vor allem freue ich mich wieder auf den Gemüseanbau, aber ich überlege gerade, Winterblüher haben wir nicht. Hast du Winterblüher, Ralf?
Nee, auch noch nicht, aber mal sehen, was am Ende dieser Folge ja unterm Strich rauskommt und dann können wir ja gemeinsam überlegen, ob für dich oder für mich oder auch für euch da draußen was dabei ist und da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Also wir sind ja nicht für umsonst hier im Berggarten.
Genau, eigentlich nehme zumindest ich immer irgendwas aus den Folgen mit und probiere es hinterher aus.
Und unser Experte in dieser Folge ist Gartenmeister Ingmar Guldner, natürlich aus dem Berggarten hier. Also Ingmar, schön, dass du Zeit hast für uns heute.
Ja, hallo Martina, hallo Ralf. Ist natürlich toll, euch so ein bisschen aus dem warmen Funkhaus zu locken in den Berggarten für einen winterlichen Rundgang.
Und der Berggarten, der gehört ja mit zu den Herrenhäuser Gärten, haben wir schon gesagt, weltweit bekannte barocke Gartenanlage. Bevor es so richtig losgeht mit den Pflanzen, Ingmar, welche Aufgabe hat der Berggarten und was ist hier eigentlich das ganze Jahr über zu bewundern?
Ja, wir haben ja drei Gärten, die die Herrenhäuser Gärten ausmachen, eigentlich noch ein vierter. Das ist der Barockgarten, dann der englische Landschaftspark und wir sind hier im Berggarten. Das ist sozusagen vom großen Garten die kleine süße Schwester, nennen es viele, mit den Raritäten, mit ein bisschen Themen, wo die Pflanzen gesammelt werden, gehegt und gepflegt werden und nicht so quasi dieses feudale, herrschaftliche da ist. Und wenn man so ein bisschen, so wie wir heute, ein bisschen auf die Pirsch gehen will und vielleicht das eine oder andere entdecken will, das ist mir hier genau richtig. Einmal kann man sich aufwärmen in den schönen Gewächshäusern mit einer der größten, weltweit größten Orchideensammlungen, aber im Freilandbereich mit tollen Stauden und Gehölzen.
Aufwärmen klingt eigentlich ganz gut, weil wir stehen gerade draußen und es ist relativ frisch um die Füße, muss man sagen. Aber wir wollen ja sehen, was hier draußen blüht und wir haben auch schon was entdeckt. Das ist gelber Winterjasmin, oder? Ich habe erst gedacht, es sieht so ein bisschen, die Blüte zumindest sieht nach Forsythien aus, aber stimmt nicht, es ist gelber Winterjasmin. Was ist das für ein Gehölz?
Ja, wir stehen hier ja im Pergolagarten und der hängt ja so ein bisschen in der Pergola, hat sich da so reingefegt. Und Martina, wenn du mal rangehst, das ist nämlich das Lustige, da sehen auch die Triebe, die ja grün sind sogar und braun natürlich auch, aber die frischen Triebe grün, fass die mal an, die sind so ein bisschen vierkantig.
Kann ich hier einfach ins Beet treten? Ja, ne? So Handschuhe aus. Tatsächlich, es ist ein bisschen eckig. Ne? Warum ist das so?
Naja, das ist diese Eigenart. Daran kann man auch schön unterscheiden, dass du nicht davor stehst und sagst, ah, meine Forsythie, sondern der Winterjasmin. Und Winter, naja, jetzt blühen so 30-40%, ne? Die uns so entgegenlächeln mit ihrem klaren Gelb. So kleine süße Blüten, Blätter sehen wir gar nicht. Und das Tolle ist, das ist so ein Spreizglimmer, der sich hier in diese Pergola hineinspreizt. Und das wäre doch was vielleicht für einen Eingangsbereich. Du kannst es nochmal ein bisschen zurücknehmen oder sowas an so einem Treppenaufgang, wo der sich so ein bisschen dran langhangeln kann. Wäre das nicht was für dich auch, für deinen Garten?
Das könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Was braucht der denn? Wo kann ich den denn hinpflanzen?
Ja, der braucht ein bisschen Sonne, ne? Also und natürlich eine gute Versorgung, aber sonst ganz anspruchslos, ne? Also auch macht der Triebe von unten, so dass hier dieser Komplex quasi, der ist ja hier 4 Meter lang an der Pergola entlang, bildet immer wieder neue Triebe, dann hangelt er sich so spreizend immer in die Höhe, so 3 bis 4 Meter kann der auch erklimmen, indem er sich immer wieder die einzelnen Zweige aufeinander ablegt. Und das ist eigentlich wirklich ein Winterjuwel, ne? Weil was blüht jetzt so? Wir werden es sehen. Es ist natürlich so, dass man das so ein bisschen im Garten auch in den Vordergrund rücken möchte. Das heißt, entweder an eine Terrasse, wo du vielleicht mit einem warmen Tee im Wohnzimmer sitzt und rausschaust oder sowas, oder aber im Eingangsbereich. Und da macht sich so ein Winterjasmin natürlich schön.
Und wann blüht er? Also jetzt fängt er offenbar gerade an.
Ja, die erste Wärme, schon im Dezember kommen dann die ersten Blüten und dann je nach Witterungsverlauf natürlich, wenn es nochmal richtig knackig wird, aber zieht der sich teilweise sogar bis in den März hinein. Und das ist doch was, ne? Das ist noch eine Ansage, ne?
Und der hat ja auch eben diese gelben Blüten, die wir jetzt sehen, aber da sind auch noch ganz viele Knospen. Das heißt, wie du es ja gerade schon angedeutet hast, der hat noch was in der Hinterhand.
Der hat Potenzial, ne? Also da wartet noch ein bisschen kleines, süßes Gelb.
Und was ja auch nicht uninteressant ist, der wäre auch was für den Kübel?
Ja, kannst du auch einen Kübel setzen. Er müsste eigentlich von der Frosthärte das machen, je nachdem, wo der Kübel auch steht und wie der dann durchfriert. Aber normal ist das ein bisschen schwer zu steuern. Der braucht dann ein bisschen so Lenkung oder Schnitt dann wieder. Aber dann funktioniert das sehr gut, ne? Ja, und du sagtest ja gerade im Kübel, wir haben hier was ganz Exquisites, das ist hier im Schmuckhof, da können wir ja mal rübergehen. Ich zeige euch den schönen Duftschneeball im Kübel.
Okay, da gehen wir jetzt mal hin.
Ja, hier sind wir jetzt angekommen und nimm mal einen Duftzug, ob du da so einen kleinen Duft entdecken kannst, Martina.
Probier's mal. Oh, meine Nase ist, glaube ich, wirklich nicht so gut, aber es riecht ein bisschen tatsächlich.
Ja, die Sinne, normalerweise sind sie ja im Winter geschärft, weil man sich auf die Besonderheiten so ein bisschen dann fokussiert und konzentriert. Aber jetzt sind Minusgrade, da kommen natürlich die, so ein bisschen die ätherischen Öle nicht so zur Geltung. Aber normalerweise umgarnt den hier in diesem Strauch, der hier so 1,50 Meter ist, im Kübel. Den kann man aber natürlich auch ins Beet setzen, da kommt er eigentlich her. Aber so können wir ihn hier zielgerichtet einsetzen und auch umstellen oder sowas. Also normalerweise ist hier so eine kleine Duftwolke, die einen empfängt.
Ich hätte bei Schneeball, also ich kenne diesen Strauch, ich habe den schon öfter gesehen, auch im Funkhausgarten steht der, glaube ich, hätte ich jetzt bei Schneeball auf den ersten Gedanken so ein etwas rundes, weißes gedacht. Und der Strauch hat so feine, rosafarbene Blüten und ich weiß nicht, ob das hier die Knospen sind oder schon Fairblüte-Sachen, die sehen so ein bisschen aus nach Himbeeren.
Ja, diese Assoziation mit Schneeball ist nicht ganz so, ne? Aber Viburnum, also botanisch, haben natürlich viele einzelne Arten und die Schneebälle, die man so kennt mit diesem Rund, die kommen dann erst im Frühjahr, duften noch stärker und so weiter und das ist so ein ja, Winter- bis Vorfrühlingsblüher, deswegen stehen wir vor dem.
Ich wollte gerade sagen, ich finde so dieses Rosafarbene, das hat schon so eine Frühlings- Assoziation, ne? Als würden so wie fast wie Kirschblüten, also sieht komplett anders aus, aber dieses Rosa ist so frühlingshaft, ne? Das macht gleich gute Laune.
Gut, Blätter hat er natürlich im Moment nicht, ne? Also sieht so ein bisschen kahl aus, er besticht nur durch die Blüten.
Ja, wenn du aber siehst, hier im Hintergrund ist ja auch Rasen oder sowas, dann hast du deinen grünen Rückraum, ne? Aber wenn dich ein bisschen nach Blättern sehnt, dann lass uns mal dort rüber gehen. Dort ein bisschen größer, haben wir ein bisschen einen höheren Grünanteil. Du weißt schon, du ahnst schon was?
Araucaria?
Richtig, Mensch, du siehst es schon von Weitem, du brauchst noch keine Brille, da gehen wir doch einfach mal hin, ne?
Dann geht's mal auf zur Araucaria und ich muss sagen, ein ganz interessantes Gewächs.
Vielleicht können wir ganz kurz noch mal stehen bleiben. Ich habe nämlich hier Stiefmütterchen entdeckt. Für mich sind Stiefmütterchen auch eine klassische Frühlingspflanze, aber stimmt offenbar nicht.
Naja, doch, die kommen ja in unseren Winter-Frühlingsflirt dann so mit hinein in die Saisonbepflanzung, ne? Im Herbst gepflanzt und im Frühjahr dann zu den Geophyten, also zu den Blumenzwiebeln dann ein schöner Partner, den man vielleicht unten drunter legen kann. Die werden ja gar nicht so hoch, ne? 20 Zentimeter oder sowas. Und dann mit den unterschiedlichsten Farben kann man die sehr schön als Aspekt dann nehmen.
Aber das heißt, ich könnte die auch jetzt schon pflanzen. Ich habe gedacht, die sind nicht so besonders, also dass sie Frost abkönnen, war mir schon klar. Aber man kann sie auch schon im Winter pflanzen und im Winter bewundern.
Wir haben ja hier Tausende stehen, aber einige Blüten, ne, in Blautönen, aber auch in Violetttönen dann gesehen. Auch in Gelbtönen dann auf der anderen Seite. Und das ist natürlich das, was die Stiefmütterchen in ihrer Farbenpracht und Farbpalette dann auch so mitbringen. Du solltest aber deine Pflanzschaufel dann schon im Herbst schwingen, dass sie so ein bisschen einwurzeln und sich etablieren, weil sie sonst jetzt im Winter ja, bei -3 Grad da in den Boden reinschaufeln, kann man machen, aber du wirst auf dem Markt auch keine Violen jetzt wahrscheinlich bekommen.
Ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen anstrengend in der Erde zu buddeln, aber ansonsten für dieses Jahr dann vielleicht tatsächlich schon im Herbst pflanzen, dann hat man sehr früh im Jahr was davon.
Und jetzt komme ich wieder, natürlich auch für den Balkonkasten etwas.
Ja, das ist eine gute Möglichkeit, um auch im kleinen oder Mini-Gärtlern so auf dem Balkon dann ein bisschen Farbe sich dort schon mal vorzubereiten. Und dann sieht man ja, hier, das könnt ihr auch sehen an dieser kleinen Pflanze, wie die kleinen Knospen dann schon bereit sind. Und mit jedem Sonnenstrahl, genauso wie ihr auftaut und leuchtet, wenn ihr hier durch den Garten geht, so hat man das dann auf dem Balkon in einem kleinen Kasten, ne?
Gut, jetzt aber auf zur Araucarie und da kann ich gleich versprechen, die ist nichts für den Balkonkasten. Da braucht man schon ein bisschen mehr Platz.
Also jetzt stehen wir vor einer Pflanze, die erinnert mich an einen Weihnachtsbaum in stachelig und mit sehr definierten stacheligen Ästen. Aber es hat sowas Tannenartiges. Ihr werdet mich jetzt korrigieren.
Nein, das ist die chilenische Sicheltanne auf Deutsch und normalerweise astet die sich dann in Chile immer weiter auf und hat dann so eine Schirmform obendrauf dann. Das sieht dann ganz anders aus als bei uns in den Gärten. Ne? Woran erinnert dich das? Manche Vorgärten, die haben immer so eine Pflanze dann häufig stehen und die wirkt schon so ein bisschen anders, so ein bisschen fremdländisch, ne?
Genau, ich hätte jetzt exotisch gesagt, ja.
Ja, kann man so sagen, exotisch und ganz schön groß. Und wird, glaube ich, 30 Meter, wenn man Pech oder Glück hat, hoch und ist dann eher nichts für den kleinen Garten, aber hat schon eine ganz außergewöhnliche Form und ist ein absoluter Hingucker und eben immer grün.
Ja, und das macht es hier aus. Im Berggarten empfängt es hier direkt am Kassenhäuschen so ein ganz kleines Wäldchen sogar, wenn man ein bisschen mehr Platz hat oder sowas. Aber es ist nicht so leicht zu betreuen. Die Blätter haben so scharfe Spitzen. Das heißt, auch da kann man nicht gleich so zugreifen und sagen, oh, das fühlt sich ja flauschig an.
Das ist wirklich spitz und ich glaube, wenn man so ein bisschen ins Taumeln geraten und da so leicht reinfallen würde, das tut schon weh. Man kann sie anfassen, aber vorsichtig. Hat so ein bisschen was Kaktus-ähnliches.
Aber so ein bisschen im Übergang, wenn wir jetzt hier schon im Eingangsbereich des Berggartens stehen, sind ja Gräser. Was hältst du denn von Gräsern, Ralf?
Also Gräser sind für mich, muss ich ja sagen, so ein ganz wichtiger Bestandteil eines Gartens und gehören da überhaupt immer rein, denn Gräser bringen so ja Bewegung mit, wenn die sich so im Wind wiegen, also sie machen den Wind, wie ich immer so sage, sichtbar und wie wir hier sehen, hier auch Pampasgras, also auch grün untenrum, oben der Wedel, auch ein absoluter Hingucker im Winter.
Ne, also können wir doch wirklich freien Herzens empfehlen. Ne? Normalerweise, du hattest die Frage schon auf den Lippen, warum ist denn da nichts drum gewickelt, gar kein Winterschutz? Ne?
Wäre gleich gekommen, denn wir haben schon mal eine Folge gemacht, da waren wir da drin und haben die schön verpackt. Aber war von vornherein klar, dass dieser Winter nicht so hart werden würde?
Ja, wir sind jetzt auf Risiko gegangen. Das Zweite ist, dass das natürlich schon Exemplare sind, die da 10, 12, 15 Jahre stehen. So große Horste sind, ne, nahe bestimmten Durchmesser 1 Meter. Und die Blütenwedel, die Fruchtstände sind es ja dann, die stehen nahe so 2, 2,5 Meter oben drüber und wedeln und sind auch nicht umgefallen. Das heißt, haben den Stürmen dann getrotzt. Also das ist auch was für einen Garten. Aber nicht ohne, du wirst dich erinnern, ne, die Blätter waren so ein bisschen
scharfkantig. Ja.
Ja, also dass du dir da nicht so dann das so richtig einritzt. Und jetzt seid ihr ja Romantiker, Martina auch und so weiter. Toll ist das natürlich, da werdet ihr mir recht geben, wenn so der Raureif drauf sitzt, überhängt mit Gegenlicht, dann die Gräser so dann in ihrem Kleidchen mit Puderzucker versehen, dann dort am Wegesrand stehen und einem zulächeln, oder?
Das ist schon ganz hübsch, ja. Jetzt kommt immerhin die Sonne raus und wir haben keinen Raureif mehr, aber ich nehme auch die Sonne.
So, jetzt haben wir die Gräser gesehen, wunderschön, und sind auf dem Weg zu welcher anderen Pflanze, Ingmar? Hast du es schon für uns und kannst es uns sagen?
Ja, mal was ganz anderes. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Beeren und vielleicht so ein bisschen kleine Vogelgeschichte oder sowas, ne? Weil Beeren spielen ja im Winter auch eine große Rolle von der Ernährung für unsere Vogelwelt.
Okay, auf geht's. So, wir sind angekommen und stehen jetzt vor der filzigen Apfelbeere. Ingmar, das hört sich ja nicht ganz so romantisch an oder ganz so appetitanregend. Filzige Apfelbeere, wie kommt man denn dazu?
Ja, zunächst siehst du erstmal die Beere, ne? Und das ist letztlich das Wertvolle daran. Und hast du schon mal was in der Küche oder irgendwie mit den Beeren gemacht?
Also mit der Aronia-Beere noch nicht so richtig. Also sieht so aus wie so eine Johannisbeere von der Größe, würde ich mal sagen. Aber eben knallrot. Und ein paar sind noch dran, ein paar sind auch schon dunkler. Also die Vögel haben sich schon bedient. Also wenn wir ein paar Wochen vorher oder Tage vorher da gewesen wären, wäre der Busch noch voller Beeren gewesen.
Ja, ist also ein schöner Fruchtschmuck zum einen und zum anderen ein ganz wertvoller Saft, den die abgeben mit Vitamin C und ganz vielen anderen Stoffen. Ich weiß noch, wie ich von einem Kollegen mal eine ganze Flasche Aronia-Saft, richtig teuer im Reformhaus gewesen, geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich mir so ein schönes Gläschen eingeschenkt und dachte, ah, das lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Aber es schmeckt schon also es schmeckt gesund.
Genau, man kann sich ja bei roten Beeren immer nicht ganz so sicher sein, ob sie essbar sind. Bei Aronia-Beeren aber schon. Ne? Also ich kann da Saft draus machen, ich kann sie essen, trocknen, alles Mögliche.
Du hast das schon gemacht?
Nö, aber wenn ich einen Busch im Garten hätte, dann könnte man. Und im Winter ist ja nicht ganz so viel los mit sonst frischen Beeren, von daher ist das ja eine gute Gelegenheit.
Gut, jetzt haben wir die roten Beeren, aber es gibt natürlich auch im Frühjahr noch Blätter und alles Mögliche.
Ja, die Apfelbeere ist für mich immer so ein schöner Übergang. Letztlich, dass das viele in Apfelmus oder in Apfelmarmelade dann machen. So einen kleinen Schuss, der so ein bisschen herber wirkt. Ne? Du kannst ruhig mal eine Beere nehmen, die vielleicht noch ein bisschen saftiger ist. Und dann merkst du, naja, der Geruch, der ist gar nicht vorhanden, aber der Geschmack, das ist so ein bisschen filzig, bisschen fad, oder?
Naja, schon bitter.
Ne, aber ist halt eine Beigabe. Daraus machst du keine eigene Marmelade, wenn du nicht jetzt so ein herber Freak oder sowas bist. Ne? Aber wo du ein Freak bist, das weiß ich. Ich kenne dich ja schon ein paar Jahre hier im Garten mit dir unterwegs. Das ist auch die Herbstfärbung, die ein Laubkleid dann hervorrufen kann. Ne? Das ist doch was für dich. Und da sind wir bei der Aronia richtig. Dieses goldrote, orange Laub, was sich dann im Herbst verfärbt, das ist immer eine kleine Augenweide. Gerade, dass es nicht ein Riesenbaum ist, der dann irgendwo gepflanzt werden muss, sondern wirklich ein zarter Busch bis maximal 2-2,5 Meter.
Ich würde jetzt gleich gerne 10 Monate überspringen, aber bis zum Herbst dauert es dann doch noch.
Oh nee, wirklich, nicht schon wieder Herbst. Also kann relativ viel die Aronia, wo sollte ich sie hinpflanzen? Also was braucht sie?
Ja, einen guten Boden, kommt auch mit etwas kargerem Boden zurecht. Ne? Je nachdem ist dann auch der Zuwachs, wenn sie nicht ganz so viele Nährstoffe und sonstiges zur Verfügung hat. Wenn man die natürlich richtig hochpowern möchte, viel Frucht, gibt es auch extra Sorten dafür, die dann etwas größere Früchte haben, dafür dann ausgelesen sind, je nachdem. Ne? Aber kannst du schön auch wieder in den Vorgarten pflanzen, wo man ein bisschen was von hat. Du mit deinem Areal an großen Gärten, wenn man gar nicht in die hinterste Ecke kommt im Winter oder sowas, dann ist das natürlich schade, dass man sie nicht so wahrnimmt. Das heißt, Winterblüher eher mehr in Eingangs- oder in den Terrassenbereich, dass man sie auch vom Haus aus wahrnehmen kann.
Und wieder die Frage, auch für den Kübel geeignet?
Habe ich noch nicht so gesehen. Manche sagen sogar, Mensch, die pflanzen wir in eine Blütenhecke oder so. Aber habe ich so noch nicht gesehen. Aber warum, geht auch, ne?
Einfach mal probieren.
Ja, und was liegt dort zu Füßen? Du kennst es und in den 70er Jahren war das die Pflanze schlechthin. Wenn wir hier jetzt mal schauen, das ist eine ganz niedrige Sorte, die sich hier über Quadratmeter ausbreitet. Na, du weißt es schon, auch mit roten Beeren, aber die sollte man nicht so in Menge zu sich nehmen. Was ist das?
Naja, ich würde mal sagen Cotoneaster, oder?
Richtig.
Kennen ganz viele auch vom Friedhof. Da ist es nämlich eine ganz beliebte Pflanze, um die Gräber abzudecken damit sozusagen.
Ja, und sie ist ein bisschen in Verruf gekommen. Ne? Man hat sie früher auf jeder Verkehrsinsel und überall in Städten, wo vielleicht nicht mehr so gut was wuchs, gepflanzt und hat sich auch übergesehen. Dann kam noch der Feuerbrand, also die Krankheit, die dort reinzog und viele Bestände dann zunichte machte. Aber es ist eine fantastische Pflanze. Und wenn man sie wieder so ein bisschen auf sich wirken lässt und mag, dass man nicht so diesen Massenaspekt vor sich hat, dann macht die unheimlich viel mit. Das heißt, hier auch Trockenheit auf der Plattenfläche macht die sich hier breit, in voller Südseite, sodass sie auch Trockenheitsphasen dann durchmacht. Also spricht das nicht euch an, auch vom Winteraspekt hier? Deswegen sind wir ja hier.
Ja, ich habe auch erst gedacht, mein erster Eindruck war so, oh ja, erinnert mich so ein bisschen an Langeweile, aber muss gar nicht sein, wenn man es in Maßen so einsetzt. Ne? Und klar, sie ist grün und hat jetzt rote Beeren, also im Prinzip nicht schlecht.
Und ein toller Bodendecker. Also du hast es ja gesagt, auch für Gartensituationen, die sehr unter Hitze vielleicht leiden, kriegt die den Stress gut hin und hat auch dann, wenn die Temperaturen nach oben gehen, immer noch viel Grün und ja, macht uns das Leben einfach schöner.
Gibt natürlich auch große Sträucher, ne, von Cotone Asta bis 2-3 Meter hoch, je nachdem, welche Art man sich dann von der Gattung aussucht. Und dann haben die häufig so überhängende Zweige, die dann auch sehr schön in so einem ganz zarten, kleinen, getupften Weiß dann blühen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ingmar, welchen Paukenschlag hast du als nächstes für uns vorbereitet?
Ja, wir schauen mal ein Stückchen weiter und gehen jetzt in den Staudengrund und da wartet mal eine ganz andere Farbe auf euch. Es geht wieder um Beeren, um Perlen so und ich glaube, du weißt schon, was auf uns vielleicht so zukommt, ne?
Ich kann es erahnen. Wir gehen da mal hin. Ja, und schon sind wir angekommen hier am Liebesperlenstrauch. So heißt er nämlich.
Dieser Strauch hat wirklich lilafarbene Kügelchen, also Perlen, ne? Deshalb heißt er ja wahrscheinlich so, wie er heißt.
Der wirkt hier ein bisschen fremdländisch und ich freue mich natürlich, dass ich euch bei der Kälte hier noch rauslocken konnte. Auch die kleinen Perlen, die so in Grüppchen dort zusammenstehen, sind natürlich nicht so viele, ne? Die so jetzt brachial mit 10 cm Durchmesser da so wie Weihnachtsschmuck am Baum oder sowas hierher kommen, ne? Das heißt, auch das ist wieder was für die Nähe, wo man auch das wahrnimmt und wirkt natürlich so ein bisschen, ja, ist auch die Heimat West- bis Zentralchina, ne? Also so ein bisschen asiatisch. Finde ich so, oder?
Jetzt, wo du es sagst, ich wäre sonst, glaube ich, nicht darauf gekommen. Aber wie sieht denn, also diese lilanen Perlchen sehen ja ganz wunderschön aus. Wie sieht der Strauch denn den Rest des Jahres über aus?
Ja, das Highlight sind natürlich die Früchte, die wir jetzt hier bestaunen können. Übrigens sind auch noch relativ viele dran, ne? Gegenüber der Apfelbeere, wo schon relativ geerntet war. Aber so langsam, wenn nichts mehr da ist und der Winter lange dauert, nimmt auch die Vogelwelt diese Beeren an. Als Mensch, das ist immer das Gefährliche, steht hier am Wegesrand. Kleine Kinder sollte man dann so ein bisschen aufpassen, dass die halt das nicht mit der Zuckerperle dann verwechseln und da in Mengen die genießen, weil die unter die giftige Fraktion dann gezählt werden.
Ist aber schon, muss ich nochmal einhaken, was ganz Außergewöhnliches, finde ich. Ne? Also mitten im Winter ein Strauch, der jetzt, weiß ich nicht, 2,50 Meter, 3 Meter hoch ist, mit lila Perlen dran. Also mit lila kleinen Kügelchen, Beeren, also habe ich so sonst noch nicht gesehen.
Und als Strauch jetzt, weil wir ja ansprachen, wieder den Ganzjahresaspekt, natürlich bekommt auch der Blätter, sodass er dann einen schönen Habitus hat, ist aber da jetzt nicht der Bringer schlechthin, wo man sagt, den muss ich auch jetzt im Frühjahr bewundern oder im Sommer oder sowas. Da ist es halt ein Aspekt im Garten, der dann raumbildend vielleicht ist, weil er doch schon seine Größe hat, wenn er sich so über die Jahre aufbaut.
Wunderschön. Und weiter geht's.
Ja, obwohl es noch 50 Meter sind, leuchtet uns auch schon gelb entgegen, ne? Fast wie so ein Zauber, ne? Und das ist die schöne
Zaubernuss oder Hamamelis. Ja, also das hat man ja auch nicht so oft, dass auf diese Entfernung einem schon die Blüten so entgegenleuchten im Winter. So, wir sind angekommen an der Hamamelis oder an der chinesischen Zaubernuss und Martina, du bist gleich schon mit der Nase dran gegangen, aber war was?
Nee, ich wollte gar nicht mit der Nase dran gehen. Ich wollte mir die Blüten mal genau angucken, weil alles, was wir heute sehen, sieht wirklich unterschiedlich aus. Ne? Wir hatten Beeren, wir hatten jetzt gerade die lilafarbenen Perlen, wir hatten beim Schneeball so ganz zarte, rosafarbene Blüten. Jetzt haben wir ja schon gesagt, die Zaubernuss blüht gelb. Und das finde ich jetzt ganz spannend, weil das, was hier so gelb ist, das sieht so ein bisschen aus wie... ja, Sägespäne vielleicht, also als würde ich so ein bisschen mit so einem kleinen Holzraspel da über die Zweige gehen und dann kommen da hinten so gelbe kleine Späne raus. Ist ganz schön tatsächlich und auch außergewöhnlich, finde ich.
Ja, wie so leuchtende Fäden, die da dran hängen.
Ja, die einzelnen Blütenblätter, die haben nämlich diese tolle Eigenschaft. Das ist schon faszinierend, wenn man mal genau hinguckt. Manche sind nämlich noch eingerollt. Wir haben jetzt gerade -1 Grad. Gefühlt weiß ich, Ralf, wenn ich dich anschaue, dann ist es ein bisschen kälter gefühlt. Aber die rollen sich nämlich und das ist deren Frostschutz. Und deswegen können die auch so lange im Winter ihre Farbe zeigen und blühen. Die rollen sich dann nämlich ein. Durch eingelagerte Zucker und so weiter können die das gut steuern. Und dann haben die ihren eigenen Kälte- oder Frostschutz und wenn dann die Wärme es hergibt, so ein bisschen kommt jetzt die Sonne raus, dann rollen quasi die einzelnen Blütenblätter, die so wie Fäden dann sind oder wie so Holzspäne, das ist ein sehr schöner Vergleich, dann aus und dann bringen sie natürlich auch ein bisschen mehr Farbe insgesamt.
Aber trotzdem, also so ein leuchtendes Gelb ist doch was ganz Fantastisches, mitten im Winter. Und das ist ja auch hier ein Exemplar, das sich richtig ausgebreitet hat. Es ist ja, naja, weiß ich nicht, 5-6 Quadratmeter groß geworden, so ungefähr 1,80 hoch in der höchsten Stelle. Ist schon etwas für größere Gärten.
Also es ist schon ein Strauch, der so trichterförmig sich nochmal aufbaut. Das ist hier eine Besonderheit, die sehr kompakt so wächst und dadurch auch so eine Tischfläche fast schon bildet auf unterschiedlichen Ebenen. Aber das Tolle halt ist, auch da wieder, jetzt gehen wir wieder in die Jahreszeiten, auch der tolle Herbstaspekt, wenn die auch so gelb, rot, orange Blätter dann in der Färbung haben. Also nochmal ein zusätzliches Highlight.
Und wo sollte ich den hinpflanzen? Mein Gedanke ist gerade, im Winter scheint ja eh nicht so wahnsinnig oft die Sonne. Brauchen die dann diese im Winter blühenden Pflanzen überhaupt so viel Licht? Oder kommen die ohnehin ja mit weniger klar?
Hier sehen wir ja volle Sonne, aber sie sind in der Nähe von einem Gewässer, das heißt, wo sie auch Feuchtigkeit ziehen können. Sie kommen auch im Halbschatten zurande. Nachher, in dem weiteren Verlauf unseres Stundenspazierganges im Winter, wenn die Nase schon kalt wird, können wir auch noch andere Exemplare, die direkt unter einer Lärche stehen, dann bewundern. Aber die wachsen dann natürlich auch nicht so üppig. Aber die Versorgung mit Feuchtigkeit, aber auch mit Nährstoffen, also gutem Boden, muss dann gewährleistet sein. Dann bauen die sich auf. Es braucht ein bisschen. Also da brauchst du ein bisschen Zeit im Garten, die du denen geben musst, dass sie sich nach und nach aufbauen. Und was das Tolle ist an Hammamelis, ist natürlich der Kontrast. Ne? Hier haben wir verschiedene Pflanzen unter den Hammamelis. Zum einen der Efeu, den viele natürlich aus dem Garten verbannen möchten, aber er bringt eine grüne Palette, eine grüne Fläche darunter, wo das Gelb, der Kontrast da ganz gut wirkt, oder nicht?
Doch, auf jeden Fall, weil so viel Grün, gut, der Rasen ist meist ja noch grün dann im Winter, aber so viel Grün gibt es ja meist nicht, dann kommt Efeu tatsächlich auch ganz gut zur Geltung.
Und ich möchte sagen, die beiden sind auch so eine Art Symbiose eingegangen, denn das Laub, was da runtergefallen ist, das verschwindet dann zwischen dem Efeu und wird dann irgendwann umgesetzt.
Ja, so schön laubschluckend. Und dann gibt es natürlich auch andere laubschluckende Stauden. Zum Beispiel hier rankt es noch hinein. Das ist das sogenannte Immergrün. Vinca kennen auch ganz viele mit dem botanischen Namen, die dann so blaue kleine Blüten hervorsprießen lassen. Und dieses Laubschluckende, das haben wir auch zum Beispiel ein paar Meter weiter bei dem schönen, ja, sieht aus schon fast wie so eine Hirschzunge, dem schönen Hirschzungenfarn.
Hirschzungenfarn. Ist ja auch ein, ja, interessanter Name natürlich. Wie kommt man bloß auf die Idee, einem Farn noch die Hirschzunge mit anzudichten?
Ja, wenn wir uns anschauen, dann sind das quasi, ja, so ein Horst, der übrigens hier auch im schönen Kontrast ist, in diesem hellen Grünton mit dem ganz dunklen Schlangenbart, dem Ophiopogon hier. Ne, das ist doch ein schöner Kontrast, der sich bildet. Und diese einzelnen Wedel, Farnwedel, sind ja keine Blätter in dem Sinne, die sehen doch so ein bisschen aus wie so eine Hirschzunge. Ich bin zwar noch keinem begegnet, aber der jetzt mir die Zunge rausstreckte, aber diese Assoziation finde ich doch nachvollziehbar, oder?
Ja, wobei, wenn die Zunge so hellgrün wäre, dann sollte sich der Hirsch ein bisschen Gedanken machen. Mich erinnert es ein bisschen an hellgrünen Pflücksalat.
Ja, wäre auch so eine Variante von der Assoziation her. Ist hier ein schönes Gestaltungselement. Ne? Man kann auch noch immer grüne Gräser da oder wintergrüne Gräser dann dazusetzen. Und schon haben wir, und das wollten wir ja so ein bisschen suchen, ein ganz anderes Winterbild. Ne? Wenn wir die Farbe grün im Winter erhalten und das vielleicht unter die Sträucher, die wir schon erwähnt haben, dann dazusetzen, dann hat man eine gute Wintergestaltung.
Ja, und dieser Hirschzungenfarn ist auch nicht so sehr hochwachsend, also ich denke mal so 20, 30 Zentimeter schafft er und passt ja dann unter ganz viele Gehölze.
Ja, und auch das ist wieder eine gute Lebensgemeinschaft, weil Farne, wie die meisten Farne, möchten gern in den Schatten, Halbschatten und ein bisschen von der Sonne geschützt werden und möchten dort in so einem, ja, feuchten Terrain dann sich wohlfühlen und weiterentwickeln und nicht so in die trockenen Gefilde hinein.
Ja, Ingmar, da haben wir ja jetzt ganz, ganz viel schon gesehen und uns angeschaut und auch euch ja näher gebracht hier in unserem Podcast Alles Möhre oder was. Also unterm Strich muss ich sagen, der Winter muss nicht trist und grau sein. Man kann schon für einige grüne Ecken sorgen oder auch für blühende Pflanzen im Garten oder auch im Kübel auf dem Balkon. Und ja, ich hoffe, das ist rübergekommen und es macht euch auch Spaß, vielleicht da mal loszulegen.
Genau, am besten speichert ihr euch diese Folge oder schreibt es euch irgendwo an den Kühlschrank oder pinnt euch einen Zettel an den Kühlschrank, weil jetzt mitten im Winter pflanzen ist natürlich ja, ist keine gute Idee, funktioniert nicht. Aber wenn das Jahr so ein bisschen vorangeschritten ist, dann im Herbst, dann könnt ihr euch die Folge wieder rauskramen und könnt nochmal überlegen, was denn vielleicht in euren Kübel passt oder vielleicht auch in den Vorgarten oder in den Garten.
Ja, und wie immer am Ende einer Folge von Alles Möhre oder was, kommt natürlich der Hinweis, dass ihr uns gerne Gartenfragen schicken könnt, entweder als Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App oder eben schriftlich per Mail an die Adresse garten@ndr.de. Und Fotos zu dem, was wir heute hier besprochen haben und uns angesehen haben, könnt ihr natürlich auch wieder bei uns im Gartenblog auf ndr.de/ndr1niedersachsen sehen. Und ganz viele weitere Folgen findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek, und da bekommt ihr dann in 2 Wochen auch wieder ganz frisch die nächste Möhre präsentiert.
So ist es. Aber der Winter hat ja auch noch ein bisschen mehr zu bieten als doch erstaunlich viele grüne und blühende Pflanzen, nämlich Wintersport und den entsprechenden Podcast der Sportschau dazu. Julia Kleine spricht da jede Woche ausführlich mit prominenten Athletinnen und Athleten. Es geht um Biathlon, Skispringen oder Skialpin, um aktuelle Themen rund um Weltcup und Weltmeisterschaften. Aber es geht auch um Privates, um Hobbys, Musikgeschmack, geheime Leidenschaften. Die Gespräche sind überraschend, unterhaltsam und informativ, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Ralf, guckst du Wintersport?
Gerne. Also wenn das da so runtergeht, die Schanze, da habe ich immer ein Herzklopfen und denke, Heidewitzka, das wäre für mich nichts gut, dass ich hier im Sessel sitze und mir das nur ansehen muss.
Genau, und jetzt kannst du dir das Ganze auch noch anhören. Also der Wintersport-Podcast der Sportschau ist dann genau das Richtige für dich und für alle anderen, die Wintersport lieben.
Auf alle Fälle. Und auf alle Fälle auch einen ganz großen Dank an dich, Ingmar, also an Ingmar Güldner, Gartenmeister hier im Berggarten Hannover, dass du uns hier ja so gut durch den Garten geführt hast und die kleinen und großen Schätze uns nahegebracht hast. Herzlichen Dank.
Ja, gerne. Aber jetzt, Martina, Ralf, lock doch eine warme Tasse Tee, ne?
Also für mich heißt das ganz klar ja.
Ich nehme noch ein Fußbad dazu.
Okay, und an euch natürlich wieder am Ende viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und vielleicht demnächst auch mit einem Winterblüher oder einem immergrünen Gewächs. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.